Zwischen Kotti und Kapiteln.
Dein Buchclub im Podcast-Format.
Jeden zweiten Dienstag, überall wo es Podcasts gibt.
Für alle, die lesen lieben oder lernen es zu tun.
Ich bin Yannick Schümann.
Und ich bin Kara Wolf. Hallo Yannick.
Hallo Kara.
Ich habe heute keinen Special Entry, obwohl ich mir
eigentlich einen
überlegt gehabt.
Nee, der ist nicht nötig wahrscheinlich, ne?
Es ist die Zeit der Spermabäume angebrochen.
Das war dein Entry.
Nein, es ist eine Feststellung.
Es ist die Zeit der Spermabäume. Wie geht ihr damit um, dass ihr dauernd an Büschen vorbeikommt und an bestimmte Gerüche erinnert werdet?
Also ich frage mich auch immer, nennen nur wir die so oder heißen die wirklich in der allgemeinen Wahrnehmung?
Die heißen auf gar keinen Fall Spermabüsche, Kara. Ich weiß nicht, wenn ich meine Eltern fragen würde, ob sie auch Spermabüsche im Garten haben, ob sie wüssten, wovon ich rede.
Wären die so, ja. Es sind diese komischen weißen Büsche, die so ganz feine kleine Blütenblätter haben und Leute, es stinkt einfach.
Es stinkt total, es ist aber auch gleichzeitig der Duft des Frühlings, auf eine komische Art, nicht auf die schönste Art und Weise, ja. Aber ne, weil sie einfach in der Zeit blühen.
Sie sind omnipräsent.
Sie sind omnipräsent.
Macht mich fick und fertig.
Kara ist von den Spermabüschen ganz fick und fertig. Kara.
Ja.
Willkommen zurück, du warst gerade in Brüssel.
Ich war in Brüssel.
Und wir haben uns tatsächlich noch nicht darüber unterhalten.
Nee.
Wie war's?
Gut, aber es ist natürlich immer, wie es so ist, wenn man dann 2 Tage mit der Arbeit nach Brüssel fährt, kriegt man außer Arbeit nicht so viel anderes.
Nun gut, aber
mit.
Du warst ja schon mal mehrere Monate in Brüssel, weil du da ja nicht Erasmus, sondern.
Ja, so ein, das ist so ein Work-Erasmus. Offizielle ja.
Heißt
Bezeichnung.
Das wirklich, Work-Erasmus?
Offiziell heißt das Programm National Expert in Professional Training.
Okay.
Und das soll sozusagen diesen Austausch zwischen staatlichen Institutionen in den Mitgliedstaaten und der europäischen Ebene fördern.
Und wann warst du da und was hast du da genau gemacht?
Ich war Ende 2023, Anfang 2024
ja.
Und ich war tatsächlich damals im Kabinett der Gleichstellungskommissarin.
Mhm.
Das Ressort von der Kommissarin hat sich jetzt ein bisschen anders zugeschnitten. Also sie hat Gleichstellung, aber auch Katastrophenschutz. Das ist mittlerweile eine andere Person auf europäischer Ebene. Es ist ja auch so, dass in einem 4-Jahres-Rhythmus gewählt wird. Das Europäische Parlament und ich weiß gerade gar nicht mit dem Kabinett, das ist aber gleich. Also die Kommission wird quasi im gleichen Zyklus besetzt.
Und warum warst du jetzt da mit dem Ministerium?
Es war Jugend- und Bildungsministerrat.
Mhm.
Es ging viel tatsächlich auch um Erasmus. Ich weiß nicht, hast du einen Erasmus gemacht damals?
Nee, ich habe zwar studiert an der HU, aber da habe ich ja schon hauptberuflich als Schauspieler gearbeitet.
Ja, stimmt. Na, also ich habe eins gemacht und das war so ein bisschen bizarr, weil ich ja in Frankreich studiert habe und das war ein deutsch-französischer Master, aber noch mit einem Semester in Bulgarien. Und weil ich in Frankreich angefangen habe, konnte ich in Deutschland keinen Erasmus machen, weil ich bin ja deutsche Staatsbürgerin, ergibt ja Sinn. Deswegen habe ich am Ende einen Erasmus in Bulgarien gemacht. Also das war auch eigentlich in dem ganzen Zyklus von dem Studium festgelegt. Aber eben Erasmus ist halt einfach mega geil, weil das nicht nur hilft sozusagen bildungstechnisch, also dass du auch mal eine andere Uni kennenlernst, sondern natürlich auch im europäischen Zusammenhalt, also du lernst dann Leute von da kennen und irgendwie lebst mal woanders, natürlich toll.
Ich hätte das auch gerne gemacht,
ja.
Okay. Aber Brüssel war schön.
Ja, Brüssel war wie immer verregnet, aber ich erwarte auch gar nichts anderes mehr von Brüssel. Also ich war 3 Monate in Brüssel, es hat gefühlt jeden Tag geregnet und ich war so, welcome back.
Ich war noch nie dort.
Es ist schon, also es ist eine sehr touristische Stadt. Mhm. Es gibt voll viele schöne Ecken auf jeden Fall, aber die sind so ein bisschen weiter weg. Und also Zentrum, ultra touristisch, Europaviertel, sorry to say. Einfach hässlich, wirklich schlimm. Rue de la Loire ist so eine Ausgeburt des grauen Betondschungels einfach und dann dieser Regen. Also, aber es gibt wirklich sehr, sehr schöne Ecken und viel Kultur auch in Brüssel.
Okay.
Was ich eigentlich letztes Mal dich noch fragen wollte, ich war ja wie gesagt auf dem Müggelseeboot.
Mit deiner Mama am 1. Mai, wir erinnern uns.
Es war so schön. Und dann saß ich da und ich habe was bezahlt und hielt meinen Geldbeutel in der Hand und hatte so richtig Bock, den über Bord zu werfen, was so eine voll dumme Idee ist. Aber kennst du das manchmal mit dieser fehlenden Impulskontrolle, dass du so denkst, so wie, oh mein Gott, was würde passieren, wenn ich das jetzt machen würde?
Es gibt einen Moment, das ist ein bisschen creepy auch. Es gibt dort, wo ich groß geworden bin, eine lange Landstraße. Mhm. Und am Ende dieser Landstraße gibt es eine Linkskurve. Mhm. Und die ist gekennzeichnet mit diesen klassischen Pfeilen in Rot-Weiß.
Ich weiß,
ne?
Genau, so. Was jetzt kommt.
Und ich denke mir immer, was ist, wenn ich nicht
einfach
das lenke?
Aus.
Ja. Was ist, wenn ich nicht links abbiege, sondern weiterfahre?
Mhm. Kenne ich.
Und dann, ich frage mich das, seit ich mit 17 habe ich begleitetes Fahren, ne? Mein Führerschein mit 17 gemacht. Und seitdem denke ich darüber nach. Und ich sitze dann manchmal da und halte wirklich meine Hände am Lenkrad und denke, jetzt fahre ich, also ich fahre natürlich nicht geradeaus weiter, aber wie lang halte ich es aus, bis ich abbiege?
Es ist so funny. Was ist
Warum
das?
Macht man das?
Warum? Warum
ich verstehe
hat man
es
das?
Nicht. Kennt ihr das auch?
Es sind einfach auch immer dumme Gedanken.
Naja, also warum solltest du dein Portemonnaie in den Müggelsee werfen? Warum sollte ich nicht der Straße folgen wollen?
Ich war auch so, ich hatte so Bock und dann war ich so, es gibt nur negative Scheißkonsequenzen davon.
Ja.
Aber so.
Aber ich glaube, viele Leute können damit relaten.
Oder? Könnt ihr damit relaten?
Ich bin überzeugt. Ich bin überzeugt, dass wir es alle kennen. Kara, ich hatte ja in der letzten Folge erzählt, dass ich ein bisschen bisexuell geworden bin, weil ich Rosalia kennengelernt habe, vor allem.
Ich habe Rosalia kennengelernt.
Weil ich mit vielen anderen tausenden Menschen in einer Halle Rosalia bewundern durfte. Es gibt noch eine zweite Person, die sich so ein bisschen eingereiht hat in meine Bisexualität.
Mich, meinst du?
Nein, es gibt noch eine. Ich war gestern, surprise, wieder auf einem Konzert. Und ich bin auch, also Olivia Dean gehört da jetzt auch dazu.
Okay, also so langsam muss man sich Sorgen machen.
Das war auch dieses Konzert, also ich glaube, es vergeht kein Morgen, an dem ich nicht The Art of Loving höre, ihr Album. Diese Frau, ich finde das so geil, weil sie und Ray sind so diese jungen Frauen aus UK, die wieder so diese große Band zurückbringen und eine Show, die keine wirkliche Show ist, weil einfach nur gesungen wird. Da passiert nichts auf der Bühne, außer dass sie existieren und tolle Stimmung verbreiten, eine Wahnsinnsstimme haben, natürlich tolle Musik gemacht haben und geil performen, aber es gibt keinen Nebel, es gibt keine Effekte, ist ne so.
Obwohl es gab Konfetti bei Olivia Dean, mein Instagram
Konfetti
ist of
gibt's natürlich
full of it.
Konfetti gibt's natürlich gefühlt überall, aber es ist jetzt nicht wirklich irgendwie die krasse Show und Hebebühne und was weiß ich, ne? Und da ist sie wieder, da bringt sie irgendwie so auch diese Liebe zur Musik zurück, das finde ich total geil. Und dieses Konzert war einfach so toll und sie ist so süß und sie ist so, also ich meine, es gibt Reels, da hat sie vor 2 Jahren, bevor ihr Album The Art of Loving rauskam und sie auf einmal zum Weltstar wurde, da hat sie auf so ganz kleinen Festival-Stages performt. Also was innerhalb von 2 Jahren bei dieser Frau passiert ist, ist so krass. Und ja, es war ein riesiges Geschenk. Ich hätte eigentlich mit meiner Familie diese Woche in Dänemark sein wollen, aber ich drehe und wenn man dreht, hat man gefühlt kein Privatleben oder wenn man Pläne hat, dann werden die über einen Haufen geworfen, weil man dann Drehtage reingeschoben bekommt, sodass ich nicht mit nach Dänemark konnte. Das Tolle ist aber, eigentlich wollte ich nicht auch auf dieses Olivia Dean-Konzert und das hätte ich nicht erlebt, wenn ich in Dänemark gewesen wäre. Jetzt habe ich gedreht und war auf dem Konzert. Und jetzt kann ich auch endlich sagen, was ich gedreht habe, denn auch hier gibt es einen kleinen Full-Circle-Moment. Ich spiele in einer Serie mit, die wir fürs ZDF produzieren, unter der Regie von dem wahnsinnigen Sebastian Schipper.
Ist er wahnsinnig oder wahnsinnig,
wahnsinnig
toll?
Wahnsinnig toll. Wahnsinnig. Nein, der ist wahnsinnig toll. Sebastian hat Victoria inszeniert für alle. Ich denke, den kennen sehr viele, den One-Taker, mit dem er quasi die Filmwelt revolutioniert hat.
Toller
in Berlin
Film,
spielend.
Ja.
Und er inszeniert und die Serie heißt zwei vernünftige Erwachsene, die sich mal nackt gesehen haben.
Auch der lustigste Titel ever von Annika Decker.
Genau. Und der Full-Circle-Moment ist der, dass wir haben zum Beispiel ein Reel im Jahreswechsel aufgenommen, unsere Favorite Books des letzten Jahres. Und da wusste ich noch nicht, dass das verfilmt wird und da wusste ich noch nicht, dass ich eine Casting-Einladung bekommen werde. Und ich habe dieses Buch als mit einer meiner Top-Titel des letzten Jahres genannt. Und als ich den Roman, ich habe mit Annika High Society damals gedreht, da hat sie noch Regie geführt. Jetzt übernimmt sie die Position der Showrunnerin und Sebastian inszeniert. Ich habe Annika angerufen, nachdem ich einen Roman gelesen habe, der beim DTV-Verlag erschienen ist und jetzt auch gerade neu als Taschenbuch, also für alle, die Lust haben auf wirklich einen super entertaining, aber auch einen tiefgründigen Roman, unbedingt lesen. Und ich habe sie angerufen und habe gesagt, Annika, wenn dieses Buch verfilmt wird, möchte ich David spielen. Und das ist jetzt mein Full-Circle-Moment. Ich darf David spielen und freue mich. Es ist ein ganz toller Cast und ich drehe nach 7 Jahren wieder in Berlin und es ist alles wahnsinnig toll. Ich denke, es kommt nächsten Sommer/Herbst raus.
Ich bin so gespannt.
Ich freue mich ganz
toll. Ich freue mich auch. Ich habe das Buch geliebt.
Ja,
so
es wird
funny.
Wirklich toll. Werbung. Ihr Lieben, wir bekommen ja eine Menge Nachrichten von euch, wenn ihr fleißig mit uns für unsere Book Club Editions lest. Und viele von euch lesen nicht nur mit, sondern hören auch mit.
Und wie ihr wisst, sind wir große Podcasts und aber auch Hörbuchfans. Wir hatten ja zum Beispiel
nicht
das
nur, genau, nicht nur nach Jens, das wollte
genau,
ich gerade sagen.
Ich wollte gerade sagen, wir hatten ja Jens zum Beispiel zu Besuch und insgesamt sind Hörbücher einfach mega, weil die so easy sind. Also du musst ja nicht irgendwie ein Buch in der Hand halten, sondern du kannst es einfach auf die Ohren packen und dann alle möglichen anderen Dinge machen. Also wenn ich jetzt an den Sommer zum Beispiel denke,
ja,
im Freibad liegen, Leute glotzen
und
Hörbuch hören, ist doch perfekt.
Das ist perfekt. Und ich höre vor allem auch, es gibt viele, die Musik hören im Gym. Ich liebe es, Hörbücher zu hören.
Was auch ein bisschen crazy
Nein, aber weil ich tauche dann eine Welt ab und bin wirklich, ne, im Gym bin ich sowieso so im Solo-Modus unterwegs, dass ich es liebe, dann einfach wirklich in eine andere Welt abzutauchen. Ich liebe es auch, ich fahre durch die ganze Nation, um zu Dreharbeiten zu kommen, ne, und im Zugfahrten. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als einen Zug aus dem Fenster zu gucken und Hörbücher zu hören. Und was du gerade meintest mit Freibad, Hörbuch ist der perfekte Sommerbegleiter. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, euch heute BookBeat vorzustellen.
Bei BookBeat könnt ihr mehr als 1 Million Hörbücher und E-Books streamen, unter anderem auch unseren aktuellen BookClub-Titel Super Einsam von Anton Weil. Und Anton Weils Hörbuch ist deswegen so toll, weil er es auch selber eingelesen hat. Er ist Schauspieler und Sprecher und deswegen ist dieses Hörbuch einfach ein Genuss, das übrigens auch für den Deutschen Hörbuchpreis nominiert war.
Und das Tolle ist, wir haben einen Code für euch mit unserem Code COTTI26. Alles klein geschrieben, K-O-T-T-I-2-6, könnt ihr nur jetzt 90 Tage BookBeat kostenlos testen, inklusive 40 Hörstunden. Der Code ist einlösbar bis zum 15. Juni.
Das Besondere ist, der Code funktioniert auch, wenn ihr schon mal BookBeat abonniert hattet, außer ihr hattet in den letzten 6 Monaten ein aktives Abo.
Bei BookBeat könnt ihr jederzeit Hörbücher hören, ihr könnt flexibel zwischen den Abos wechseln, ihr könnt auch offline hören, BookBeat ist jederzeit kündbar und es ist einfach zu nutzen. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes.
Let's go für den Sommer mit BookBeat.
Viel Spaß beim Hören. Happy Hearing. Kara, ich wollte noch eine kurze Sache mit dir besprechen. Und zwar lese ich gerade einen Roman und ich nenne jetzt mal nicht Titel und ich nenne jetzt auch nicht Titel der Protagonistin. Aber worum es mir geht, ist, kennst du das, dass es manchmal Namen gibt und die dir nicht über die Lippen kommen, wenn du innerlich mitliest und du deswegen den Namen anders aussprichst, als er wohl auszusprechen ist? Also ich kenne das zum Beispiel auch so aus Fantasy-Büchern, so Ortschaften und man denkt sich, weißt du, dass du diese Titel nicht ausliest und ich habe jetzt diesen Roman gerade, den ich lese und ich weiß, dass ich diesen Namen falsch ausspreche und vor allem, weil ich habe in meiner Aussprache sind die Buchstaben an anderen Stellen.
Ich finde das so lustig.
Ich würde dir so gerne, ich sag dir gleich, wenn es offline ist, mal wie der Name ist und ich wüsste gar nicht, wie ich das lesen sollte, deswegen nenne ich den anders.
Ja,
ich finde das wahnsinnig respektlos von mir. Aber
nee,
ich komme nicht drum rum.
Egal.
Du das?
Ja, ich kenne, das ist einfach zu kompliziert, jedes Mal den komplizierten Namen im Kopf irgendwie so zu haben.
Manchmal ist man auch so wie, okay, ich sage einfach F. Punkt. Nee, okay, das meine ich
so
aber,
nicht.
Aber es ist wirklich.
Es ist halt immer so. Also, es ist auch lustig, ich habe ja eine Zeit lang auch in London gearbeitet und da waren viele mit so walisischen Namen oder irischen Namen und die schreibt man ja ganz anders.
Total.
Als man die ausspricht.
Wie Saoirse Ronan.
Ja, genau. Oder auch Siobhan, das schreibt man halt S-H-I-O-B-O-A-N oder irgendwie sowas. Und wenn du halt dann auch nur diese E-Mails immer liest, ich war immer so, wie kann man denn Siobhan heißen?
Genau, aber das finde ich ein ganz gutes Beispiel, weil ich würde, glaube ich, wenn ich ein Buch lesen würde mit diesem Namen für den Protagonisten, würde ich immer Siobhan lesen.
Ja, genau so.
So geht's mir gerade. Ja, und ich kam mir heute Morgen sehr, sehr schlecht vor. Und ich habe mit Felix drüber geredet und ich meinte zu ihm, guck mal, ich glaube, der Name ist so auszusprechen. Aber ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich muss ihn so aussprechen, wie ich ihn ausspreche. Okay.
Kenn ich.
Das wollte ich dich noch fragen.
Ja.
Cara, wir haben 4 Bücher zwischen uns liegen.
Mhm.
Und zwar?
Die Namen von Florenz Knapp, Cocomellas, Cleopatra und Frankenstein. Ein absoluter Favorite von uns beiden aktuell, Yesteryear von Caro Claire Berg und Beste Zeiten von Jenny Mustard.
Und diese Bücher haben eine Gemeinsamkeit, nämlich die Übersetzerin.
Mhm.
Alle 4 Bücher hat Lisa Kögebühn übersetzt und es gibt einen kleinen Full-Circle-Moment, weil wir in unserer allerersten Book-Club-Edition über Blue Sisters gesprochen haben und da haben wir eine Frage an die Übersetzerin gestellt, weil es ums Gendern ging.
Mhm.
Und seit diesem Moment wollen wir uns mit Lisa Kögebühn übers Buch übersetzen unterhalten.
Und das machen wir heute.
Ich freue mich richtig drauf. Ich freue mich, dass Lisa zu uns gekommen ist, wie sie gleich herschnipsen werden und ein tolles, hoffentlich spannendes, cheers, wir haben lange nicht mehr angestoßen.
Oh ja, krass.
Spannendes Gespräch übers Buch übersetzen. Es hat geklingelt, da
okay,
ist sie.
Okay, wir schnipsen heute
wir
nicht,
schnipsen
es hat
sie.
Geklingelt.
Okay. Hallo Lisa.
Hallo Lisa.
Hallo.
Willkommen
auf
der Couch.
Es ist so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke, ich finde es auch schön.
Es schließt sich wirklich ein Kreis. Wir haben in unserer zweiten, in unserer ersten Book Talk Edition, in der zweiten Folge, haben wir eine Sprachnachricht von dir bekommen. Ich habe das gerade schon angekündigt, weil wir Fragen zu Blue Sisters hatten und Fragen zum Übersetzen. Und seit dem Moment haben Cara und ich uns gewünscht, dass du mal zu uns kommst und wir uns mal ausführlich mit dir übers Übersetzen unterhalten können.
Das finde ich so schön.
Und wir haben uns eine Einstiegsfrage überlegt für dich, die wir dich bitten einmal zu beantworten. Nämlich, wenn dein Beruf ein Film wäre, wäre der Film ein Drama, ein Thriller oder eine Chaoskomödie?
Oh, ich würde sagen, es hat Elemente von allen, dreien.
Wie jeder gute Job.
Ja, die Bezahlung ist das Drama, die krass knappen Fristen sind der Thriller und Chaos ist eh immer am
Chaos
Start.
Chaos ist immer am Start.
Ja. Und manchmal ist es auch ein bisschen funny.
Immer.
Sehr gut.
Du bist Übersetzerin, Lisa. Wie bist du Übersetzerin geworden?
Ich habe das ganz straightforward studiert. Ich habe tatsächlich Literaturübersetzen studiert und das ist gar nicht so typisch, weil das ein klassischer Quereinsteigerberuf ist. Man kann es aber auch studieren und genau das habe ich gemacht.
Lisa, was macht Literaturübersetzung im Vergleich zu klassischer Übersetzung aus jetzt als Studiengang?
In Düsseldorf, wo ich studiert habe, ist es tatsächlich so, dass man 2 Sprachen und Deutsch studiert. Also ich habe Anglistik, Romanistik und Germanistik studiert.
Mhm.
Und zusätzlich zu diesen ganzen literaturwissenschaftlichen und sprachwissenschaftlichen Vorlesungen hat man eben noch übersetzungspraktische Seminare.
Hat man auch so literarisches Schreiben-Seminare?
Hat
weil
man
das
auch.
Ist, okay, mhm. Cool. Ja.
Und man hat, was das Coolste am Studium war, man hat ein einwöchiges Praktikum bei einem echten Berufsübersetzer und lernt dann halt, oder ne, man übersetzt da vorher Texte und spricht die dann durch mit dem vor Ort, das ist in Strahlen, das ist so ein Übersetzerhaus, wo Profi-ÜbersetzerInnen einfach hingehen können und arbeiten können, das ist sehr cool.
Und neben wem saßt du?
Neben wem ich saß?
Ja.
Neben meiner allerliebsten Freundin Dietlind, mit der ich übrigens Yesteryear übersetzt habe.
Wow, das ist so witzig, weil Yannick und ich haben Yesteryear beide verschlungen. Wir fanden dieses Buch so mega gut und wir haben uns genau darüber unterhalten. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr diesen Roman gemeinsam übersetzt habt und wie funktioniert es überhaupt gemeinsam übersetzen?
Da steigen wir jetzt direkt ins Thema
ja,
ein, würde ich
aber
sagen.
Ja, hallo.
Teamübersetzungen entstehen eigentlich immer aus Zeitdruck.
Tatsächlich, das haben wir uns das hatten wir gedacht, ja. Das ist der Thriller.
Das ist der Thriller-Element.
Ja.
Genau, ja. Es ist gerade aus dem Englischen so, dass eigentlich die allermeisten Bücher inzwischen zeitgleich erscheinen sollen. Ne?
Mhm.
Also je heißer die gehandelt werden, und das war bei Yesteryear eben so, ne? Anne Hathaway hat sich irgendwie vor Erscheinen noch die Filmrechte gesichert. Und je eiliger das wird, und je dringender das wird, desto lieber wollen die Verlage das gleichzeitig auch auf Deutsch erscheinen lassen, damit niemand abspringt an die englische Variante, ne? Weil viele Leute können Englisch. Da will man möglichst.
Das ist so witzig, weil bei Yesteryear, ich bin über Instagram tatsächlich auf Yesteryear gekommen und dann haben wir recherchiert und rausgefunden, das Buch wird wirklich irgendwie schon direkt auch auf Deutsch übersetzt und erscheint in der deutschen Übersetzung. Und ich war auch so überrascht, wie geht das denn, dass es so schnell, weil ich glaube, in den USA ist es jetzt irgendwie so vielleicht ein paar Wochen raus.
Genau.
Und Deutschland hat direkt nachgezogen, das ist krass.
Ist Anfang April erschienen und bei uns ist es am Ende April erschienen.
Ja. Mit einem Monat Differenz.
Wir haben das tatsächlich auch aus einer nicht finalen Version schon übersetzt. Also wir haben ja quasi nie das fertige Buch vorliegen. Also wir übersetzen nie aus einer gebundenen Version, sondern immer aus einem PDF. Oft eben auch aus nicht finalen Versionen, die dann am Ende, wenn wir fertig sind, nochmal überarbeitet werden, wo dann die Änderungen, die vielleicht noch gemacht wurden, weil das ja durchs Lektorat noch geht, eingearbeitet werden. Und so war das auch in diesem Fall.
Ich glaube, wir müssen aber tatsächlich nicht direkt bei der Doppelübersetzung anfangen, sondern vorne starten. Nämlich mal gucken, wie funktioniert das Übersetzen. Also du hast es studiert, wie kommst du zu einem Job, wie kommst du zu einem Buch? Was passiert, wenn du einen Titel bekommst, den du übersetzen sollst? Du sagst, du bekommst kein gebundenes Buch, bekommst nur PDF, druckst du dir die Seiten aus? Also jetzt mal so rein, wirklich rein theoretisch. In welchen Schritten gehst du vor, bis wir das fertige deutsche Buch in der Hand haben?
Genau, als erstes kommt der Verlag auf mich zu, ne? Also ich bin ja nicht angestellt, ich bin freiberuflich und werde für jedes Buch neu angefragt vom Verlag. Die melden sich also bei mir und sagen, hier, ich habe da ein Buch eingekauft, das könnte zu dir passen, willst du dir das mal angucken? Soll dann und dann erscheinen, hast du Zeit, hast du Lust? Und dann gucke ich mir das Manuskript an und prüfe das, gucke, passt das zu meinem Stil.
Liest du das komplett durch oder liest du so 40, 50 Seiten?
Ich lese das meistens an und wenn es mich packt und ich denke, oh, ich will das übersetzen, dann lese ich es auch in den meisten Fällen durch, weil ich einfach wissen will, wie es weitergeht.
Ja.
Genau. Wenn mir das zusagt, ne? Also wenn ich das mag, wenn ich mir das vorstellen kann, dass das zu mir passt, wenn das nicht so krass rechercheintensiv ist, dass ich das gar nicht leisten kann, zeitlich oder finanziell. Mhm. Oder wenn das eben ein Thema ist, mit dem ich mich sowieso auskenne, das ist natürlich der Idealfall.
Mhm. Kurze Zwischenfrage. Was meinst du mit rechercheintensiv?
Denk mal an Blue Sisters. Da ist eine der Schwestern Boxerin.
Mhm.
Und es werden ganze Boxkämpfe nacherzählt mit Bewegungsabläufen, mit wie sie sich die Hände bindet, um dann geschützt zu sein und wie das alles heißt. Ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung vom Boxen. Das war so ein Thema, das habe ich vorher mit dem Verlag geklärt. Klar mache ich das zweite Buch von Coco Melas, das gefällt mir super. Ich habe das erste auch schon gemacht, aber was machen wir mit der Boxerin?
Mhm.
Die Autorin hat sich tatsächlich eine Boxtrainerin genommen, die hat ein Jahr lang selber geboxt.
Wow. Ach, krass.
Und ich dachte, boah, das kann ich jetzt nicht leisten. Ich habe nicht ein Jahr lang Zeit und ja, keine Ahnung. Ich suche mir aber tatsächlich auch eine Boxtrainerin und gehe mit der zusammen diese Kapitel durch, damit die natürlich klingen.
Mhm. Ne?
Also damit jemand, der selber boxt, der das liest,
die hat ja gar keine Ahnung vom Boxen, ja.
Genau.
Und das hast du quasi mit dem Verlag abgestimmt, damit das bezahlt wird, damit die Kosten gedeckt werden.
Genau.
Und was ist, wenn dich das Manuskript anspricht und du sagst, ja, ich möchte es gerne übersetzen? Wie geht's dann weiter?
Dann verhandle ich mit dem Verlag mein Honorar. Ne?
Jetzt
das
sind
macht
wir
man,
im Dramagenre angefangen.
Ja, das macht man jedes Mal wieder neu. Ja, leider ist das Übersetzen ein notorisch schlecht bezahlter Job, aber es ist halt auch einfach ein wunderbarer Job.
Mhm.
Aber es ist ja in der ganzen Buchbranche so, dass damit viel Idealismus und Herzblut gearbeitet wird.
Ja.
Und keinen tollen Honorar an, genau. Wenn wir uns dann einig werden, fange ich an. Oder ne, plane mir das in mein Jahr ein. Es ist ja oft so, also oft wird sehr kurzfristig angefragt. Manchmal ist es aber auch so, dass gefragt wird, hast du im Sommer Zeit, das zu übersetzen? Und dann schiebe ich mir das irgendwie ein oder versuche, das möglichst gut zu planen, dass das in mein Jahr reinpasst.
Wie lange brauchst du für 100 Seiten Übersetzung? Oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
Ich sage immer, für einen normalen 300-Seiten-Roman brauche ich 3 Monate, 3-4 Monate. Also ich schaffe so 3-4 Bücher im Jahr.
Mhm. Okay.
Aber das ist natürlich immer anders. Ne? Mhm. Ich habe mal tatsächlich einen historischen Wälzer übersetzt, der auch noch ganz krass mit Victorian-Gauner-Slang gearbeitet hat und sowas. Und da habe ich 2 Seiten am Tag geschafft.
Wow.
Ich habe aber auch mal Sexy Romance übersetzt, da habe ich 14 Seiten am Tag geschafft. Also es lässt sich wirklich überhaupt nicht pauschal sagen.
Ist es so, wie man das, wenn man mit AutorInnen redet und es gibt diesen Schreibflow, ne? Gibt es den bei dir auch, dass du manchmal so drin bist, dass dir die Worte und die Übersetzung einfach nur so im Kopf rumsprudeln und du gar nicht lang nachdenken musst? Und dann gibt es aber wieder die Phasen, wo du wirklich zu kämpfen hast?
Das ist ja, glaube ich, bei allen kreativen Berufen so, ne? Also du kannst dich nicht 9-to-5 an den Schreibtisch setzen.
Ja.
Du müsstest das zwar eigentlich, aber das funktioniert natürlich nicht. Also ich kann nicht auf Knopfdruck los übersetzen und da kommt immer was Tolles bei raus. Also es ist mal so wirklich.
Wie viel würdest du sagen, wie viel Prozent Technik und wie viel Prozent Kreativität ist der Job?
Das ist eine schwere Frage. Vielleicht sowas wie 30-70?
30 Technik, 70 Kreativität?
Ja, finde ich, macht Sinn.
Ja.
Oder?
Ja, also es hilft auf jeden Fall bei aller Kreativität, sich so bestimmte Mechanismen und immer die Strukturen der Sprache und die vor allem die Strukturunterschiede der Sprache bewusst zu machen. Ne? Also natürlich lernt man irgendwie über die Jahre, eher nicht im Studium, solche Kniffe, die einem helfen, ne? Und wo man Strukturen gut erkennt und weiß, wie man die umsetzen kann. Ne? Also wenn man das jetzt als Technik bezeichnen will. Aber natürlich ist es im Endeffekt Kreativität, Sprache, Stil.
Was sind so Kniffe, die dich durch wirklich harte Passagen führen und dir helfen?
Kommt drauf an, was du mit harten Passagen meinst, also wenn sprachlich du eine Blockade hast, oder
wenn du eine Blockade
inhaltlich
hast und denkst, hier komme ich gerade nicht weiter, ich weiß nicht, wie ich es übersetzen soll. Was gibt es da? Gibt es da besondere Techniken, die man anwenden kann?
Ja, rausgehen, Fahrrad fahren.
Ist es so, ja?
Ja?
Also das sind so, okay.
Ja, es ist ganz oft so, dass man sich total festdenkt an irgendwas, ne? Also es gibt ja wirklich Wörter, über die ich dann eine Stunde nachdenke oder sowas und da kommt mir die Lösung nicht am Schreibtisch, die kommt dann unter der Dusche oder auf dem Fahrrad oder so.
Und gibt es dann die Momente, dass du morgens aufwachst und ein Wort, mit dem du vor 2 Tagen gekämpft hast, kommt dir in den Kopf und du hast eine viel bessere Eingebung und du denkst, oh nee, es ist doch nicht so geil? Also verfolgen dich Wörter?
Ja, auf jeden Fall. Und oft, also im Idealfall kommt mir der Geistesblitz noch vor der Abgabe. Aber es gibt dann ja sonst noch einige Überarbeitungsschritte, wo mir dann die geniale Lösung vielleicht noch irgendwann später eingefallen ist und ich sie dann noch einbauen kann.
Und arbeitest du dann auch mit dem Lektorat zusammen?
Ja, klar.
Ja, okay. Das heißt, es gibt auch das Lektorat, was nicht nur mit deutschen AutorInnen arbeitet, sondern auch mit ÜbersetzerInnen.
Genau, ich werde ja von einer Lektorin beauftragt. Ich übersetze dann, ich mache mal eine Rohversion und dann drehe ich meinen dicken Papierstapel wieder um und fange von vorne an und überarbeite das. Ne, das ist dann so der Feinschliff und dann geht das ins Lektorat, wenn ich fertig bin. Und dann bekomme ich die lektorierte Fassung wieder, ne, und arbeite mit den Kommentaren,
ja,
mit den Änderungsvorschlägen, arbeite die ein, nehme die an oder lehne sie ab oder denke mir was Drittes aus, wenn wir noch nicht zufrieden sind. Dann geht es zurück ins Lektorat, geht manchmal hin und her. Genau, und dann kriege ich irgendwann die gesetzte Version, ne, die Druckfahne, wo das alles schon so aussieht, wie es dann später im Buch aussieht.
Mhm.
Und da lese ich das dann nochmal Korrektur.
Glaubst du, dass Bücher durch Übersetzungen besser werden können?
Das ist eine Fangfrage. ja, können sie.
Hast du manchmal den Gedanken, das ist wirklich nicht schön formuliert von dir? Also von dir im Sinne von, ne, du sprichst den Autor, die Autorin an. Das ist nicht schön formuliert, ich mach's besser.
Ja klar, das sind auch nur Menschen. Und gerade wenn ich mit nicht finalen Versionen arbeite, ist das oft so, dass ich denke, na, hier greift vielleicht noch das Lektorat ein, sonst mache ich es. Nein, darf ich natürlich nicht. Das ist immer so eine Gratwanderung. Darf ich den Text verbessern?
Ja.
Bin ich dem Text dann noch treu? Ich muss ja das hinschreiben, was da steht. Aber es ist natürlich immer eine Interpretation von mir. Und klar gefällt mir manchmal irgendeine Formulierung nicht.
Ich finde das total interessant, weil ich habe mich im Vorfeld oft gefragt, weil du gerade das Wort treu in den Mund genommen hast, ich habe mich oft gefragt, ob das ein Begriff ist, der in deinem Berufsfeld vorkommt, ne, oder zu Hause ist, nämlich bleibe ich dem Text treu? Also wie kreativ darf ich sein? Wie sehr darf ich mich entfernen?
Ja, ich bin ja eine große Verfechterin des freien Übersetzens, weil ich finde, dass man manchmal, gerade indem man möglichst frei übersetzt, dem Text wieder nahe kommt und ihm treu bleibt, weil man ja nicht die Wörter übersetzt, sondern die Wirkung. Mhm. Ne? Ich versuche immer mit meiner Übersetzung den Text für die deutschen LeserInnen so zu gestalten, dass er genauso auf sie wirkt wie im Original. Mhm.
Aber ich glaube, das ist genau das Ding, auch was bei Übersetzungen oft missverstanden wird, dass du ja am Ende nicht einen Satz technisch
ja.
in eine andere Sprache überträgst, sondern du überträgst eben das Gefühl, diese Wirkung, die auf einen Leser oder eine Leserin eben ausgeübt werden soll durch ein literarisches Stück. Und deswegen, wir haben auch schon oft darüber gesprochen, ist es halt auch so wichtig, dass das anerkannt wird als eigener kreativer Prozess und dass es dafür mittlerweile auch Preise gibt und so weiter.
Ja, ja, also es ist ein Prozess. Ich habe auch den Eindruck, dass die Wertschätzung steigt, mhm. ne, dass es besser wird, aber genau, es ist ein steiniger Weg.
Ich habe eine Idee, weil wir gerade über Wirkung und einfach übers Übersetzen reden. Ich würde gerne einen Live-Workshop veranstalten.
ja.
Und zwar möchte ich den Bogen spannend zu unserer ersten Folge Blue Sisters. Und ich habe aus dem Prolog von Blue Sisters mir zwei Sätze aufgeschrieben.
Ja.
Und ich würde gerne, dass du das für uns einmal live übersetzt, ohne vorher in dein Buch zu gucken, weil das hast du auch mitgebracht, weil dann können wir uns gucken, wofür hast du dich entschieden, damit du uns einmal zeigen kannst, was ist möglich. Und ich würde dir die Sätze einfach mal so nacheinander vorlesen, beziehungsweise ich würde einmal den Absatz komplett vorlesen und dann können wir uns da Stück für Stück ranwagen. Und vielleicht haben wir auch ein paar Ideen, wie man es übersetzen könnte.
Ja, sehr gut, bin gespannt.
Also, aus dem Prolog von Blue Sisters. The eldest of the Blue Sisters, their leader, is Avery. She was born wise and world-weary. At 4 years old, she returned to their parents' Upper West Side apartment after walking herself home from kindergarten and declared herself too tired to go on.
Avery, unser Sauerteigbrot.
Avery ist unser Sauerteigbrot,
ja,
genau.
Ja, durchaus.
Also wir haben hier im Englischen eine kleine und feine Alliteration im ersten Satz. The eldest of the Blue Sisters, their leader, is Avery. She was born wise and world weary.
Wise and world weary. Ich weiß noch ganz genau, dass ich da sehr lange dran geknackt habe.
War das dieses, musstest du da Fahrrad fahren?
Da musste ich Fahrrad fahren, auf jeden Fall. Das wise and world weary. Es ist ja leider so, dass Sprachen überhaupt nicht eins zu eins zu übersetzen sind. Ne? Die sind nie deckungsgleich. Das heißt, gerade bei sowas wie einer Alliteration, also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich auch eine Alliteration finde, die nicht total gekünstelt klingt,
ja.
in genau diesem Satz. Darf ich mit dem zweiten anfangen?
Ja.
ja. Also sie war weise, mhm. ja, gut, also können wir, oder klug, aber lass uns mal bei dem W bleiben, ne? Sie war weise, aber was machen wir dann? Was ist sie denn eigentlich? Sie kommt auf die Welt und ist von dieser Welt schon irgendwie erschöpft. Aber weltmüde, also weltenmüde wäre vielleicht irgendwie ein schönes Wort, aber das wäre ein schönes Wort für ein Gedicht, das ist zu krass für einen Roman, also das wäre ja kein gängiges Wort. Von der Welt erschöpft, ne, um dieses Weh drin zu behalten und die Welt. Ich habe da echt sehr lange gekniffelt und bin irgendwann von der Welt auf das Leben umgeschwenkt.
Lebensmüde?
Lebensmüde. Aber
Lebensmüde ist ja auch doppeldeutig.
Ja, eben.
Lebensmüde ist total doppeldeutig. Man müsste es an der Aussprache festmachen, ne? Wenn man sagt lebensmüde, also vom Leben müde.
Ja, ja.
Und dann funktioniert es, aber lebensmüde, wenn man das flapsig liest, geht es halt in die falsche Richtung.
Ja, und
ne?
dann ist Avery im Prolog falsch beschrieben im Endeffekt, ne? Oder?
Ja, oder schief. Zumindest nicht mehr mit einer Alliteration.
Mhm.
Aber das Gute ist, dass man sich beim Übersetzen immer behelfen kann und die Alliteration einfach in einen anderen Satz verschieben kann.
Mhm.
Und das war dann mein Einfall auf dem Fahrrad. Avery, die älteste der Schwestern, ist die Anführerin. Und da haben wir keine drei Ws, aber wir haben drei As oder Äs.
Mhm.
Okay, das heißt, der Satz fängt mit Avery an. Also, the eldest of the Blue Sisters, their leader is Avery.
Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie ich es gemacht habe, aber ich habe diese drei A-Laute da drin. Ich kann ja mal
du
gucken.
Du kannst es nachgucken, das Buch liegt neben dir.
Wo ist es denn? muss ja ganz vorne sein. Die älteste der Blue-Schwestern, ihre Anführerin, ist Avery. Sie kam weise und lebensmüde auf die Welt.
Da ist es.
Da ist es.
Ich bin damit nicht zufrieden. Ich muss verstehe. Es ganz ehrlich sagen.
Gibt jetzt, wo wir länger drüber geredet haben, verstehe ich es voll. Ich glaube, mir ist es beim Lesen überhaupt nicht aufgefallen. Aber natürlich ist lebensmüde, das ist ja so, wie wenn du zu jemandem sagst, so, ja, bist du eigentlich lebensmüde?
Sag mal,
lebensmüde?
Bist du eigentlich, genau. Ne?
So.
Ja.
Aber deshalb, da kommt es auf die Betonung an. Mhm. Bist du lebensmüde oder sie ist lebensmüde? Mhm. Und wenn man dann den nächsten Satz liest, ne, mit 4 Jahren ging sie allein vom Kindergarten nach Hause in die elterliche Wohnung an der Upper West Side und verkündete, sie sei zu erschöpft, um weiterzumachen.
Und dann macht es wieder Sinn.
Ne, ja. Erschließt sich der Sinn, aber ja, man könnte darüber stolpern.
Hast du denn jetzt eine andere Idee? Also hättest du nach Abgabe und nach dem Druck, kam dir da ein Einfall, wie du World Weary anders übersetzen wolltest?
Nee, ganz ehrlich nicht. Es ist auch immer so, dass ich hinterher in die Bücher gar nicht mehr reingucke, weil ich genau diese Angst habe, dass ich hinterher einen besseren Einfall habe. Mhm. Und dann sehe ich irgendwas und bin damit unzufrieden und kann es ja jetzt nicht mehr ändern, weil es ja gedruckt ist.
Das steht schon schwarz auf weiß.
Genau.
Aber ich finde, es ist irgendwie interessant, also einerseits dieser Aspekt, die Alliteration in den anderen Satz zu schieben, was einem ja jetzt als Leserin auch erstmal überhaupt nicht auffällt. Und dann aber auch, wie viel oder wie wichtig dann der zweite Satz mit dem, sie ist erschöpft, dem lebensmüde hilft. Das ist irgendwie spannend.
Genau, und also es ist ja immer so, dass man wirklich nicht einzelne Wörter übersetzt, sondern ganze Sätze und ganze Texte und dass die immer sich in ihren Bausteinen natürlich gegenseitig beeinflussen und dann eine Gesamtwirkung im Idealfall entfalten. Ne? Und das ist dann diese Wirkungsäquivalenz, auf die wir abzielen.
Jetzt, wo wir wissen, wie du übersetzt, möchte ich nochmal zurückkommen auf die Doppelübersetzung in Yesteryear.
Ja.
Habt ihr das Hälfte-Hälfte getrennt oder habt ihr die Zeiten, also die verschiedenen Kapitel, ich möchte jetzt nichts spoilern, ne?
Nein,
aber
machen
habt ihr
wir nicht.
Die quasi die 1855 und die Gegenwart, habt ihr das aufgeteilt oder wie habt ihr doppelt übersetzt?
So grob haben wir das nach diesen Kapiteln okay. aufgeteilt, denn wir haben in 3 Tranchen abgegeben, also es war wirklich ein super Eilprojekt. Mhm. Das heißt, wir haben das erste Drittel abgegeben, damit die Lektorin da schon drüber gucken kann und uns wieder zuschicken. Währenddessen haben wir das zweite Drittel übersetzt und dann das dritte noch. Und wir haben uns das so aufgeteilt, dass meine Freundin Dietlind vor allem diese Jetzt-Zeit-Kapitel gemacht hat und ich die 1855-Kapitel, weil uns das vom Ton her einfach lag. Ne, also Didi hat einfach dieses bissige, satirische, wahnsinnig
so
gut drauf.
Witzig. Es ist so lustig. Ja. Also auch wirklich in eurer Übersetzung, wir haben es bald auf Deutsch gelesen.
Ja.
Ich habe
ja,
so
freut
viel
mich, dass das
gelacht.
Funktioniert auf Deutsch, weil das war
es
wirklich…
Es funktioniert.
Ja, es ist ja extrem amerikanisch, es ist so super überzeichnend.
Ja.
Ja, dieses Satirische, das musste auf Deutsch natürlich auch funktionieren. Ich bin froh, wenn das geklappt hat, ja.
Aber glaubst du, dass man für so ein gemeinsames Übersetzungsprojekt sich auch sehr gut kennen muss? Oder funktioniert das auch mit jemandem, den man jetzt nicht so gut kennt?
Es ist definitiv von Vorteil, wenn man sich gut kennt. Wenn man vorher weiß, dass das stilistisch gut zusammenpasst. Also ich übersetze gerne mit Kolleginnen zusammen, mit denen ich einfach auch befreundet bin, weil es ja auch einfach eine enge Zusammenarbeit ist. Was haben wir viel telefoniert? Wir haben wir haben gemeinsame Glossare gehabt, ne, damit das alles auch von der Wortwahl her übereinstimmt und haben ständig telefoniert und ja, man arbeitet ja einfach total eng am Text. Ich habe ganz am Anfang meiner Karriere habe ich Musikbiografien übersetzt. Ja,
interessant.
Robbie Williams war mein erstes.
Geil.
Depeche Mode, Rod Stewart. Und das waren auch mal so Eilprojekte. Und da wurden wir vom Verlag dann zusammengewürfelt. Das war völlig anders. Ne? Da haben wir jeder stur alleine zu Hause gesessen und haben das dann an den Verlag geschickt. Und der Verlag hat es dann irgendwie zusammengebaut. Und da ist es viel schöner, wenn man das wirklich ja, mit Kolleginnen macht, mit denen man gerne einfach paar Monate an einem Buch sitzt.
Und bringt es dir mehr Spaß, fiktionale Bücher zu übersetzen oder non-fiktionale, wenn du sagst, du hast mit Biografien angefangen?
Ich habe mit Biografien angefangen, weil sich das ergeben hat, aber okay. Ich bin jetzt total froh, da zu sein, wo ich gelandet bin. Ja, genau, das mache ich viel lieber, ja.
Ich habe noch so eine kleine Situationsfrage. Was ist schwieriger zu übersetzen? Erotik, Humor oder Streit?
Streit übersetze ich am allerliebsten, Fun Fact.
Ja?
Ja, ja.
Das ist ein guter Fun Fact.
Ja, auf jeden Fall. Dialoge sind genau mein Ding. Und Streits sind so, die ziehen einen im Idealfall so rein und dann ist man voll drin. Und also das liebe ich.
Wie ist es mit Erotik, Erotik zu übersetzen?
Wahnsinnig schwer.
Ja, das kann
und
ich mir
und das ist die
so
Antwort auf deine Frage.
Ja.
Humor muss einem liegen. Mhm. Also das
verstehe ich.
Kann man oder man kann es nicht, aber Erotik ist wahnsinnig schwer und es liegt mit am Deutschen, muss ich sagen.
Ja, Deutsch ist einfach nicht so eine sexy Sprache.
Das Deutsche hat einfach dieses Problem, dass es sehr schnell technisch wird. Gerade, also ich kann ja immer nur fürs Übersetzen aus dem Englischen sprechen, da werden sehr viele Körperteile benannt. Es werden genaue rechte Hand, der und der Finger macht das und das in der und der Bewegungsabfolge. Und wenn wir das im Deutschen nachmachen, dann wird es also
dann wird's super weird,
genau.
Ja. Ja.
Es ist zwar schön, sich das vorzustellen und ich spiele das auch gerne nach, um mir vorzustellen, was da gerade genau passiert.
Ja.
Aber man muss ganz doll aufpassen im Deutschen, dass man da nicht irgendwie rhythmische Sportgymnastik draus macht.
Das ist schon lustig, weil so Dirty Talk funktioniert halt, finde ich, auf Deutsch auch überhaupt nicht.
Genau, weibliche Geschlechtsorgane ist eine totale Leerstelle im Deutschen. Das ist echt auffällig. Also, dass es eben nicht peinlich wird, ne? dass nicht die Fremdscham anspringt. Also, es ist echt schwierig.
Es ist auch oft irgendwie so, also es ist halt dann oft auch sehr hart, finde ich, das Deutsche. Also es hat so eine gewisse Brutalität, wenn über Sex gesprochen wird im Deutschen.
Und wird man dann vage, wird man blumig? In welche Trickkiste greift man?
Das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor.
Ja.
Andere Frage. Liest du auch privat viele Bücher, während du Bücher übersetzt? Oder bist du dann so in einer Geschichte drin, dass du nicht in andere eintauchen kannst?
Es ist eher so, dass ich einfach den ganzen Tag mit Texten zu tun habe und Texte lese und produziere, dass ich abends manchmal
durch bin
und gar nicht mehr andere Texte sehen kann oder mag.
Ja.
Ich habe mir gerade so ein bisschen das Lesen wieder erobert und bin da ganz glücklich und zisch seit Weihnachten wieder Buch an Buch durch. Ich hatte davor eine ziemliche Flaute, aber genau, das ist einfach
Phasen.
Aber die Phasen.
Flauten kennen wir alle.
Ja.
Ja. Okay, aber wenn du jetzt wieder viel liest, wir fragen ja auch alle unsere Gästinnen und Gäste nach ihren Top 3 Lieblingsbüchern und wie gesagt, das ist schwer, es müssen nicht die besten 3 Bücher sein. Es können einfach 3 Bücher sein, die dich entweder sehr begleitet haben oder 3 Bücher, die du zuletzt wahnsinnig toll fandst. Also einfach nur 3 Tipps an unsere Community, welche du gerne weiterempfehlen möchtest.
Ich lese privat unheimlich gerne Dystopien.
Wir haben ja gerade auch Ich, dich, Männer
ja,
nicht kannte.
Ja, das habe ich auch neulich gelesen. Genau, das fand ich auch nicht schlecht, hat aber für mich nicht rangereicht an so, ne, Klassiker. Da wäre jetzt das Erste, was ich nennen würde, natürlich irgendwie Margaret Atwood.
Handmaid's Tale, ja.
Genau. Das ist schon irgendwie eine völlig eigene Liga.
Liest du das dann in Übersetzung oder im Original?
Das habe ich damals im Original gelesen. Mhm. In der Übersetzung ist das von Helga Pfetsch erschienen, aber da kann ich nichts drüber sagen. Mhm. Ich habe aber noch einen zweiten Dystopien-Tipp.
Sie greift nach einem Bücherstapel.
Das Licht der letzten Tage von Emily St. John Mandel in der Übersetzung von Wiebke Kuhn, wunderbar übersetzt. Das ist so ein tolles Buch, das ist auch eine Dystopie, spielt in Amerika nach einer Pandemie. Die Menschheit ist quasi ausgelöscht.
Oh je.
Und es gibt noch, ja, ich weiß,
it's a little bit hard to hit
gerade ein bisschen anders. Ist auch vor Corona damals geschrieben worden. Genau. Und es geht um eine, also sie ist noch ein Mädchen, 8 Jahre, als das passiert. Und wir begleiten sie aber jetzt dann 20 Jahre später, als das sich schon alles etwas normalisiert hat. Und sie zieht mit einer Shakespeare-Schauspieltruppe durch die Lande. Und es geht auch noch um einen Weltraum-Comic, den sie versucht wiederzufinden. Es gibt auch noch einen Jungen, der zum Guru wird. Und das ist alles am Ende, führen dann alle Stränge auf einem alten, stillgelegten Flughafen zusammen. Das ist sprachlich wunderbar und also das liebe ich sehr.
Okay, kommt auf die Liste. Und hast du noch einen dritten Roman für uns?
Ich habe gecheatet und noch meine Lieblingsübersetzung mitgebracht.
Von dir?
Von mir,
das ist super.
Genau, das ist Amphibium von Tyler Weatherall. Das ist letztes Jahr bei DTV erschienen. Und das ist das Buch, was
geiles
ich…
Geiles Cover.
Mhm. Ja, mega,
ich
oder?
Habe ich auch gerade gedacht, mhm. Ja.
Das ist die gleiche Künstlerin, die auch das Cover von Beste Zeiten…
Ja, okay, also ist auch sehr ähnlich, muss man dazu sagen, aber ja.
Genau, das ist, also das ist meine allerliebste Übersetzung. Das ist so ein 90s-Mädchenfreundschaft mit magischen Realismus-Elementen.
Lieben wir.
Ja.
Okay, Hooked will ich lesen.
Liebst du das besonders, weil du die Übersetzung besonders gelungen findest oder weil die Geschichte so toll ist?
Ich hatte erst ein bisschen Angst, das zu übersetzen und wusste nicht, ob ich mir das zutrauen kann, weil ich die Sprache so, so schön fand und mir nicht sicher war, ob ich das genauso hinkriege. Also es ist so ein ganz naiver, märchenhafter Stil. Also die Protagonistin ist 12 und gerät dann in so eine toxische Mädchenfreundschaft. Ja, und ich will mich jetzt nicht selber loben, aber ich glaube, ich habe es ganz gut hingekriegt.
Ich finde das schön, dass man sich selbst lobt. Das sollte man manchmal tun, öfter.
Ja. Also ich finde einfach, das Buch ist richtig, richtig schön. Ich konnte mich da sehr gut als 90s-Kind mit identifizieren.
Ja,
genau. Ja, erzählt mal hinterher, wie ihr es fandet.
Wir melden uns bei
machen
dir.
Wir.
Du kommst natürlich hier nicht weg ohne unser Entweder-Oder-Spiel.
Ah.
Und das würden wir jetzt mal fix mit dir starten.
Hardcover oder Taschenbuch?
Hardcover.
Eselsohren oder Lesezeichen?
Kassenbons als Lesezeichen.
Auch gute Wahl.
Kenn ich.
Bücherregal sortieren, alphabetisch oder nach Farben?
Weder noch, nach Sprachen.
Buch mit Notizen vollkritzeln oder es heilig und unberührt lassen?
Ah, heilig.
Yes, I like.
Du bist, glaube ich, wirklich fast die Erste,
ja,
die
das sagt.
Ja,
du bist fast
sagt.
Die Erste, ja, die sagt. Ja, ich stelle jedes Mal die Frage und mir tut es immer weh, wenn Leute sagen, vollkritzeln.
Ich bin immer so, yay.
Ich liebe immer eure Reels von euren völlig gegensätzlichen Lesegewohnheiten. Ja. Das ist sehr schön.
Mitten im Kapitel einschlafen oder nur noch eine Seite bis 3 Uhr nachts?
Ah, nur noch eine Seite.
Buch nach Cover oder nach Klappentext?
Cover.
Fantasy mit 7 Bänden oder Roman mit 300 Seiten?
300 Seiten, ich liebe kurze Bücher, ja. Auch beim Übersetzen.
Lieblingsbuch verleihen, Achtung Risiko oder niemals aus der Hand geben?
Ah, verleihen auf jeden Fall.
Ja.
Liebesdreieck oder Anti-Held mit Daddy-Issues?
Liebesdreieck.
Happy End oder offenes Ende?
Offenes Ende.
Buch oder E-Reader?
Buch.
Ein Buch 10-mal lesen oder immer etwas Neues?
Immer neu.
Letzte Seite zuerst lesen oder niemals spoilern?
Ah, niemals spoilern.
Und letzte Frage, Buch verfilmen oder lieber als Buch lassen?
Verfilmen, klar.
Ja, ich freue mich auch über Buchverfilmung.
Ich hab
Surprise.
Surprise. Ich freue mich auch wirklich sehr über Yesterday.
Ja, ja, genau, das wollte ich gerade sagen.
Ich wusste,
ja,
dass Anne Hathaway ja mitspielt und sie einfach so perfekt auf diese Rolle passt. Ich freue mich ganz, ganz doll.
Ich bin sehr gespannt.
Ich bin
auch
sehr gespannt.
Lisa.
Ja.
Sekunde, was sagt man?
Vielen Dank, dass du da warst.
Genau, ich wollte Lisa aber noch eine Sache fragen. Und zwar wollte ich dich fragen, ob du ein Buch empfehlen kannst, was du gerade übersetzt hast, über das du schon reden kannst, was demnächst rauskommt. Also hast du vielleicht einen Tipp für die Zukunft für uns?
Ja, habe ich.
Dein nächsten Schatz.
Mein nächster Schatz erscheint im Juli im Unionsverlag. Das ist In Bloom von Liz Allen und es geht um eine Mädchen-Girl-Grunge-Band, die lieben Nirvana, ist auch so eine 90s-Geschichte,
cute,
spielt in einem runtergekommenen australischen Kaff. Und ja, das ist eine tragische, aber sehr, sehr coole, schnelle Geschichte. Ganz kurzes Buch, ganz kurze Kapitel, ich habe es geliebt.
Lieben
sehr
dir.
Schön.
Perfekt. Wird
also
gelesen.
Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall mit richtig vielen guten Lesetipps für den To Be Read
Summer.
Stapel nach Hause.
Danke,
vielen Dank,
dass du da warst
Lisa,
und war ganz schön.
Uns so schöne Einblicke auch gegeben hast ins Übersetzen.
Ja,
in
danke
wirklich,
für eure
wirklich
Fragen.
Wirklich wichtiges Berufsfeld.
Ist
danke.
Es.
Danke.
Danke euch.
Und wir lesen weiterhin die nächsten 2 Wochen Super einsam von Anton Weil. Und es gibt ja noch tolle Neuigkeiten, die wir auf Instagram geteilt hatten.
Wir freuen uns nämlich schon auf unsere Live Book Club Edition in der Ebert und Weber Buchhandlung in der Falkensteinstraße. Am 30. Mai ist es soweit und bis dahin lest alle unbedingt Super einsam.
Damit wir die Kategorie Anrufbeantworter live vor Ort mit euch veranstalten können. Wir freuen uns ganz, ganz doll drauf. Happy Reading. Nochmal Happy Reading. Danke, Lisa. Und euch allen noch einen schönen Tag. Tschüssi.
Tschüssi.
Zwischen Kotti und Kapiteln ist eine Produktion von Chop Chop Studio. Tausend Dank an Benjamin Held.
Idee und Konzeption Yannick Schümann und Cara Wolf.
Vielen Dank auch an unsere Presseagentin Marie-Claire Kosig.
Und ein besonderer Dank geht raus an unser Maskottchen Felix Krug.